Fuppes und Rap mit Sebastian Torre. Viel Spaß.
Fuppes und Rap, nächste Episode mit der Frau mit dem stabilsten Threads-Grind, den ich kenne. Hallo Daria, grüß dich.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Der stabile Threads-Grind findet nicht auf deinem privaten, wobei wir da gleich auch nochmal drüber sprechen können, was denn ein privates Profil ist und was nicht, statt, sondern über deine Seite Die Liga lebt. Instagram habe ich gesehen, TikTok habe ich gesehen. Bist du sonst noch irgendwo aktiv? Das sind die beiden, wo ich das verfolge.
Aktuell nur da.
Aktuell nur in Anführungsstrichen da, weil es ist ja auch eine enorme Arbeit, die da drin steckt. Und das, was du machst, ist was, wo ich sagen würde, das machen noch nicht so viele. Und wir können gerne drüber sprechen im Laufe dieses Gesprächs, warum das überhaupt so ist, dass das noch gar nicht so viele machen. Denn du hast dich dem Frauenfußball im Allgemeinen und vielen Geschichten, die dazu entstehen und auch viele Deep Dives, die dich im Frauenfußball begleiten, verschrieben. Deswegen heißt es auch, Die Liga lebt. Und ich musste erstmal verstehen, warum dieser Account überhaupt so heißt. Weil ich nämlich vorher der Liga, so wie die Google Pixel Frauen-Bundesliga, ich sage das jetzt einmal und in Zukunft sage ich nur noch Frauen-Bundesliga, weil der Account so heißt, Die Liga. Also bei dir lebt quasi die Frauen-Bundesliga. Seit wann machst du das?
Noch gar nicht so lang. Ich habe im Dezember erst damit angefangen. Also jetzt ja noch nicht mal 3 Monate und ja. Aber es war irgendwie echt lange überfällig und ich habe es mir schon eine Weile überlegt, aber ja, jetzt war es dann endlich soweit.
Was hat dich denn dazu bewogen, wirklich den Account anzulegen, so zu nennen und dich selber bei den Videos natürlich auch in den Mittelpunkt zu stellen? Weil es gibt ja auch Accounts, die informieren, wo einfach kein Gesicht vorkommt, was auch total fein ist. Nicht jeder mag ja sofort mit dem Gesicht vor die Kamera gehen, aber dir war das ja offenbar schon wichtig, dass man auch eine Person hat, die man mit diesem Account identifiziert. Oder ist das eigentlich per Zufall entstanden?
Nee, das war schon bewusst so. Also erstmal nochmal zum Bewegungsgrund quasi oder den Bewegungsgründen. Ich habe einfach viel auf Social Media gesehen, was in anderen Ländern passiert, zum Beispiel bei der WSL in England oder auch die NWSL in den USA, wie viel Content es da gibt von verschiedenen Content-CreatorInnen, die ja den Frauenfußball einfach irgendwie aus ihrer Perspektive zeigen oder auch Analysen posten, was auch immer. Da gab es einfach wahnsinnig viel Angebot. Und in Deutschland habe ich das halt noch gar nicht gesehen davor. Also wirklich noch gar nicht. Es gab vereinzelt irgendwie Leute, die ein paar Sachen dazu gemacht haben, aber so in dem Rahmen halt noch nicht. Und es war dann irgendwie immer so, dass ich im Stadion war mit verschiedenen Leuten und dann kamen irgendwelche Gespräche auf, so, was macht denn die Gegenspielerin, kennt man die, keine Ahnung. Ich war dann immer so, ja, die hat das und das gemacht und das gewonnen und bla bla bla. Und dann gab es irgendwann den Joke, ja, ey, du bist einfach wie Wikipedia, man braucht einfach, wenn du dabei bist, braucht man nicht mal googeln. Und dann dachte ich irgendwann, hey, eigentlich muss ich es nutzen. Und so habe ich dann angefangen und habe mir aber auch gedacht, oft ist es so, wenn man auf Social Media, gerade auf TikTok, ich habe ja auf TikTok angefangen, Content irgendwie sieht, dann ist es einfach wichtig, da ein Gesicht dazu zu haben, mit dem man sich auch irgendwie identifizieren kann. Und genau, das war so der Grund, warum ich das eigentlich so mache. Ja.
Du hast dich in deiner Insta-Bio selber die Certified Frauenfußball-Enzyklopädie genannt. Was ich einen stabilen Approach finde, wenn man das in seine eigene Insta-Bio schreibt. Aber wie wir gerade gehört haben, hast du absolut jeden Grund dazu, das zu schreiben, wenn dir das sogar gegeben worden ist, dieser Titel. Ist ja immer die Frage, gibt man sich Titel selber oder kriegt man sie verliehen? Und in deinem Fall ist es ja dann wirklich verliehen. Wie waren denn so die ersten Gespräche mit Leuten aus deinem Umfeld darüber, als du mit den Leuten, mit denen du jetzt auch vielleicht im Stadion dann warst, gesagt hast, so ja, dieses, die Liga lebt, ne? Das bin ich. Das ist mein Account.
Also Support war eigentlich von Anfang an voll da. Also ja, ich habe echt eine Weile auch irgendwie überlegt, wie ich das Ganze angehe, was ich da mache. Also die Leute direkt um mich rum haben das schon auch mitbekommen, würde ich sagen. Und ja, also ich kriege echt auch, also aus meinem direkten Umfeld, aber auch ein bisschen das weitere Umfeld, das ich so hier habe, auch immer Zuspruch, aber natürlich auch online, das ja immer noch überwältigend zum Teil, was da kommt, und voll schön auch, ja.
Was kommt denn da? Also was kriegst du denn da, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern möchtest, für Nachrichten von Menschen aus der Community, Menschen, die ja offensichtlich, sonst folgt man deinem Account ja wahrscheinlich auch eher nicht, sich auch für den Bereich Frauen-Bundesliga interessieren. Was kriegst du für Feedback?
Also, was ich von vielen irgendwie höre, ist so, ja, dass es irgendwie ein Safe Space für sie geworden ist, dass sie halt voll gerne meine Stories ansehen, weil sie da einfach, ja, Sachen sehen, die sie sonst einfach noch nicht gesehen haben vorher. Viele bedanken sich für die Infos, dass ich mir die Mühe mache, das einfach zusammenzustellen und zu teilen. Auch die politischen Themen, die ich immer mal wieder reinbringen. Ja, also auch von jungen Mädchen, die irgendwie Fußball spielen, die sich dafür bedanken, dass ich das mache, dass ich dem irgendwie eine Plattform gebe. Aber auch von Spielerinnen, also es gibt viele Spielerinnen in der Bundesliga, die auch meine Sachen anschauen und mir immer mal wieder schreiben, wie gut sie das finden. Und das ist, glaube ich, so der größte Ritterschlag. Das ist, ja, freut mich extrem, weil für die mache ich es im Endeffekt. Die verdienen diese Reichweite, die verdienen ja, ernsthafte Beschäftigung damit, genau.
Wer war so die erste, die dir geschrieben hat mit Rang und Namen? Neben dem natürlich trotzdem, möchte das nicht runterreden, auch anderen wahrscheinlich tollen Feedback von Leuten, die man jetzt nicht kennt, das du ja auch bekommen hast. Aber es ist wahrscheinlich, wie du gerade selber gesagt hast, immer ein Ritterschlag, wenn dann schon mal so ein blauer Haken bei Insta daneben steht oder bei TikTok.
Ja, boah. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer die erste war, aber ich glaube, mit einer der ersten war die U20-Torhüterin von der Nationalmannschaft, Rebecca Adamczyk. Ja.
Ja, krass. Das sind dann ja auch schon Spielerinnen, die entweder selber schon in der Bundesliga spielen oder so an der Tür klopfen quasi, wenn es dann dazu kommt. Ich glaube, dass es vielen Content-CreatorInnen auch wahrscheinlich einfach ein ziemliches, ja, ein Ritterschlag hast du gerade gesagt, aber einen ziemlichen Push vielleicht auch einfach gibt, wenn man merkt, genau da, wo ich ankommen will, komme ich an. Und über die Themen, über die ich spreche, ich mir Gedanken mache, da sind Leute involviert und die konsumieren den Content. Hast du dann auch so ein bisschen das Gefühl, ohne das jetzt überhöhen zu wollen, aber wenn man an die richtigen Stellen kommt, ist es ja dann schon meistens so, auch irgendwas verändern zu können oder den Leuten einen Input zu geben, den sie vielleicht in ihre Arbeit oder in ihren Sport oder was auch immer mit einbringen können?
Also, ich hoffe einfach, dass einfach sie nicht mehr so viel kämpfen müssen, für Aufmerksamkeit zu sorgen, sondern dass das einfach Leute wie ich übernehmen können. Natürlich nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere, die da auch schon seit langer Zeit dran arbeiten. Und es ist einfach schön, dass es immer mehr werden. Ja, aber es wäre einfach schön, wenn Fußballerinnen irgendwann nicht mehr nur auf dem Platz kämpfen. Also ja, du weißt, wie ich meine. Also es wäre schön, wenn die Spielerinnen nicht mehr neben dem Platz quasi noch kämpfen müssen, sondern es einfach ihren Sport machen könnten, ohne sich noch viel drüber Gedanken machen zu müssen, wie es jetzt ankommt, was die Medien drüber sagen und so weiter. Ja.
Du hast mit den Medien gerade, glaube ich, schon ganz gutes Stichwort geliefert, weil es geht natürlich bei Content CreatorInnen auch immer darum, eine gewisse Reichweite zu schaffen. Große Reichweite haben auch Medien und Medienhäuser, die dazu beitragen, dass eine, ja, Reichweite auch auf anderen Wegen geschaffen wird. Der, ich sage jetzt mal, klassische Kicker-Leser, der wird deinen Content wahrscheinlich eher nicht verfolgen. Dafür kriegt er jeden Tag die neuesten Informationen von Bayern, BVB und keine Ahnung was und ist dann damit eigentlich im Prinzip versorgt. Du willst ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach die Reichweite auch haben, um den Kampf für andere so ein bisschen zu kämpfen. Ist das für dich auch so dieses Ärgernis, dass es nicht andere machen? Also, dass du es quasi machen musst, weil es die größeren Medien nicht tun?
Vielleicht schon, aber im Endeffekt, ich habe mich viel damit beschäftigt, wie sich das eben auch historisch, gesellschaftlich irgendwie aufgebaut hat, dass einfach Frauenfußball so, also dieses Image hat, was es hat. Das heißt, die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, wissen das nicht. Und das sind halt viele, die da in den Redaktionen sitzen, die sind auch, ja, haben bestimmte Vorgaben von oben, können dann natürlich nicht immer das machen, was sie vielleicht wollen auch. Aber da ist einfach das Bewusstsein nicht so da, was da alles im Frauenfußball einfach noch dahinter hängt. Und das erwarte ich dann vielleicht auch nicht direkt von allen, aber es wäre halt schön, wenn da auch irgendwie eine Veränderung kommt. Und ja, also was mich halt aufregt, wenn es irgendwie absichtlich nicht gemacht wird, weil man irgendwie Angst davor hat, dass es Hass gibt oder dass man Leute verliert oder was weiß ich. Also ja, das finde ich dann einfach schade.
Das mit dem Nicht-Posten, weil man Angst hat, ja, ein paar Reichweiten zu verlieren, das hast du ja vor kurzem auch mitbekommen, mit einer Seite. Du kannst ja selber entscheiden, ob du sie selber nennen möchtest oder nicht. Ich sag sie jetzt nicht. Die ja einen kleinen Beef mit dir ausgetragen hat. Und ich weiß nicht, welche Seite das öffentlich gemacht hat, aber es war auf jeden Fall sehr spannend, das zu verfolgen. Magst du das einmal noch zusammenfassen für die, die es nicht mitbekommen haben?
Also ja, es war von Anfang an öffentlich, weil es in den Kommentaren quasi angefangen hat. Ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sagen, um welche Seite es ging. Es ist okay, für mich hat sich das erledigt. Aber es ist, glaube ich, also steht für vieles, was da im Sportjournalismus abgeht. Ja, es war so, dass irgendwie halt in einem Kommentar gesagt wurde, wir machen Inhalte zu Männern und Frauen. Und ich habe dann so ein bisschen sarkastisch eben gemeint, ja, zu Frauen schon weniger. Oder wann war noch mal der letzte Kommentar, der letzte Beitrag zu Frauenfußball? Hat gerade nicht so viel Zeit zu scrollen. Und ja, es war offensichtlich sehr, sehr sarkastisch gemeint, wurde halt leider irgendwie nicht so verstanden. Es wurde sich sehr angegriffen gefühlt und dann defensiv reagiert und bla bla. Alles nicht so cool gelaufen, alles ein bisschen eskaliert, obwohl irgendwie einfach nur der Wunsch dahinter stand, ja, ey, wenn ihr schon sagt, ihr macht diese Arbeit, dann macht sie doch bitte auch. Und das, es braucht halt wirklich einfach Konzepte und Strukturen also mit klaren Strukturen, wie man da rangeht, und Strategien, und wenn das halt nicht flächendeckend funktioniert, dann bleibt es halt eben an Einzelpersonen hängen, wie mir. Oder es gibt so viele Leute, die da mittlerweile echt viel machen. Das ist auch wunderschön. Gerade auch, egal ob es Podcasts sind, Videos. Ja, aber gerade diese reichweitenstarken Medien sollten da eben dann auch ihren Teil dazu beitragen.
Absolut, gerade wenn man sich auf die Fahne schreibt, dass man also beide Content-Richtungen auch abbildet. Wenn man von vornherein sagt, man macht nur Content über Männerfußball, kann man das ja entscheiden. Aber wenn man sich das mit auf die Fahne schreibt, dann ja, sollte man das vielleicht auch liefern und dir vielleicht nicht so viel Zeit zum Scrollen geben müssen, dass du dann einen halben Nachmittag verbringen musst, um wirklich was zu finden, was sie da gerade behaupten. Ja, es gibt natürlich immer. Das hast du ja gerade auch angesprochen, Medien, die es schlecht machen. Aber na klar, es gibt auch welche, die es, glaube ich, ganz gut machen. Aktuell, was mir aufgefallen ist als Typ, ganz einfach, ist, dass gerade so Elf Freunde und auch die Calcio Berlin-Jungs, die ja nun mal drei Typen sind, zumindest versuchen und auch, glaube ich, nachhaltig versuchen, jetzt nicht so, wir machen jetzt mal ein Frauenfußball-Special, sondern die es darauf anlegen, diese, naja, Sichtbarkeit, ich glaube, mehr ist es noch nicht als Sichtbarkeit, aber auf jeden Fall diese Sichtbarkeit versuchen nach vorne zu bringen, sei es mit Mia Güte die das ja auch super gemacht, oder mit der Greta, die auch regelmäßig vorgekommen ist, bisher. Wie guckst du auf diese Medien, die das so umsetzen? Ist das was, wenn du gerade von Konzepten gesprochen hast, was du gut findest oder wo du sagst, schön, guter Anfang, aber da geht mehr?
Ja, also bei 11 Freunde weiß ich, dass sie auf jeden Fall im Magazin immer mal wieder Sachen haben. Ich habe Friends, die das Magazin auch abonniert haben und mir dann immer mal wieder irgendwie Fotos schicken von den Artikeln oder was weiß ich, oder sagen, hey, da gibt's wieder was, willst du es lesen? Das ist ganz cool. Aber aktuell würde es sich für mich persönlich zum Beispiel noch nicht lohnen, das zu abonnieren. Ja, aus dem Grund, dass es einfach so selten ist und ich mich eigentlich, also ich hatte auch gar keine Zeit mehr, mich noch irgendwie mit meiner Fußball zu beschäftigen, ganz ehrlich. Aber ja, aber was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist 90 Min, die beschäftigen sich wirklich ernsthaft sehr, sehr viel damit, haben jetzt auch nochmal neue Leute gesucht, die sich wirklich nur auf Frauenfußball konzentrieren. Ja. Das finde ich extrem gut, was die machen. Aber auch Leute, die es quasi independent machen, wie Nina Pötzl von D45, die auch den Podcast macht. Ja, genau.
Es gibt natürlich noch ganz viele weitere, es gibt auch eigene, also ne, man kann hier aufzählen noch und nöcher. Ich wollte jetzt nur mal zwei sehr bekannte, universell über Fußball berichtende Kanäle, nenne ich sie jetzt mal im Großen und Ganzen, nennen, die quasi einfach auch eine Sichtbarkeit insofern schaffen, als dass Frauen, ohne dass man es thematisieren muss im Vorfeld, einfach über Männerfußball reden. Und
Ja.
das ist so normal. Dann sitzt da halt eben ein Typ und eine Frau und dann unterhalten die sich halt einfach über Fußball. So wie das
Ja.
halt in der Kneipe oder am Bus oder wo auch immer man halt eben in diese Gespräche kommt, macht. Ich glaube, das ist halt wichtig.
Ja, total. Also ist ja auch immer noch für viele irgendwie seltsam, wenn Frauen über Fußball reden, gerade wenn es Männerfußball ist. Also auch wenn Claudia Neumann irgendwie kommentiert, ist es immer noch für viele ein Grund, ja, beim ZDF-Zuschauerservice anzurufen und sich zu beschweren. Weiß ich aus bestimmten Quellen. ja, und also ich glaube schon, dass dann gerade so Dinge wie das Themenfrühstück, wenn da dann Frauen sitzen und sich über Fußball unterhalten, ist schon auch wichtig, weil man denen ja auch anmerkt, hey, sie haben Ahnung. Also, das ist ja sehr offensichtlich.
Also was ich merke, weil ich ja nun mal eher Männerfußball konsumiere als Frauenfußball, ist auf jeden Fall erstmal, es ist überhaupt sichtbar in den letzten, also die Kanäle, die ich verfolge zumindest, erst in der letzten Zeit. Es mag an anderen Kanälen, wie gesagt, auch vorher schon passiert sein, aber man hat ja nun mal nicht diesen 360-Grad-Blick und sieht alles, auch das, was hinter einem läuft. Aber die Kanäle, die ich verfolge, die haben es halt eben erst in der letzten Zeit mit aufgenommen. Und
Ja.
da merkt man auch einen Effekt der Normalisierung im Prinzip auch. Auch für mich, und ich halte mich für einen toleranten Typen, war das von Anfang an erstmal so, dass ich im Kopf hatte, da reden gerade ein Mann und eine Frau über Fußball. Also da merkt man auch so ein bisschen, das ist ja auch eine Form von Reflexion, wo man einfach festhalten muss, dass es ja auch wichtig ist und zum Prozess dazugehört, dass man das einfach mal feststellt, dass man so denkt. Da gibt es ja auch andere Ismen, die ähnlich funktionieren, wo das vielleicht kein schlechter Prozess ist, wenn man damit mal anfängt, sich zu hinterfragen. Und dass man irgendwann dann da rauskommt und dass man dann sagt, keine Ahnung, Max Dinkelacker oder Tobias Ahrens und dann, ne, nimmt man halt einen Frauennamen, aber er ist kein Frauenname in dem Sinne und man muss es explizit herausstellen, sondern es ist Person 1 und Person 2. Das war jetzt sehr unwissenschaftlich formuliert von mir, dafür sehr einfach, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Ja, total. Ja, also die Sichtbarkeit normalisiert das auf jeden Fall. Ich denke auch, dass gerade die EM 2022 und ja, doch auch die WM dieses Jahr einfach nochmal viel dazu beigetragen haben. Also es war zum Beispiel auch in meiner Familie, die sehr Fußball interessiert ist, war es auch so, dass dann die Onkels und Opas und was weiß ich auch gesagt haben, ey, die Spiele waren total cool. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu schauen. Also ja, mein Opa schaut auch regelmäßig, also der ist seit 60 Jahren Eintracht-Fan. Der schaut auch, was die Frauen machen. Und das ist da ganz normal auch für ihn. Aber ich weiß auch, dass es für viele andere halt nicht so ist. Aber die Sichtbarkeit hilft auf jeden Fall. Deshalb jetzt auch sehr, sehr gut, dass die Frauennationalmannschaft es am Mittwoch geschafft hat, sich für Olympia zu qualifizieren.
Ich finde es auch interessant, Thema Medien noch mal kurz und dann können wir über deinen Opa sprechen. dass das ZDF das Spiel übertragen hat, obwohl es eine Anschlusszeit hat, wo das ZDF normalerweise unfassbare Quotenbanger wie Notruf Hafenkante und Rosamunde Pilcher, nee, das ARD, glaube ich, aber ich habe von linearem Fernsehen noch nicht mehr so viel Ahnung. Aber ne, also da kommt normalerweise, nenne mir irgendeinen total interessanten Titel. Und trotzdem hat man sich aber für die Übertragung aus Heerenveen entschieden. Und viele, die vielleicht vorher nicht so genau in die Fernsehzeitung, ich benutze jetzt wirklich so richtig schöne Boomer-Attribute, die vorher nicht in die Fernsehzeitung geguckt haben, haben sich gewundert, was macht der Nagelsmann da und warum sieht er so komisch aus und warum spielen die schon wieder gegen Holland? Das ist ja auch eine Form von Sichtbarkeit, dass man einfach voll in diese Zielgruppe reingeht, die es vielleicht nicht regelmäßig verfolgt, um ja, eben zu zeigen, da muss das vorkommen. Also, weil wir gerade so ein bisschen bei Medienschelte waren, kann man das ja auch mal positiv hervorheben.
Ja, absolut. Also war auch echt sehr schön, dass jetzt diesmal da hoffentlich, ich weiß nicht, man hat es ja nicht mitbekommen, aber dass da anscheinend keine Diskussion drüber gab, ob es übertragen wird oder nicht. Das sah ja bei der WM anders aus letztes Jahr. Genau, ja, das ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass sich da in den nächsten Jahren noch mehr tun wird. Genau.
Ja, das, ich finde das einfach interessant, weil das so kleine Entscheidungen sind, die wirklich so einem, wie so Lego, wo so kleine Puzzleteile einfach zu was Ganzem werden, wenn man sie lässt. Also dieses gleiche Ansetzen von einem Spiel der Frauennationalmannschaft wie bei einem Spiel der Männernationalmannschaft, das ist ja dann wirklich eine Form von Gleichberechtigung im klassischsten Sinne. Also auf diesem Sendeplatz sind berechtigt, dass Männernationalspiele stattfinden und Frauennationalspiele. Da finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, wie es klappen kann und wie man dann
Ja.
vielleicht auch an die nächste, in die nächste Ebene kommt, wenn halt die Generation von deinem Opa zum Beispiel auch das sehen kann, wo der jetzt wahrscheinlich eher weniger Calcio Berlin oder Elf Freunde Themenfrühstück guckt.
Genau, ja. Ja, das ist absolut wichtig, auch gerade das, also ich weiß jetzt nicht, wie es am Mittwoch war, weil ich erst ja quasi kurz vor Anpfiff ankam und die Vorberichte nicht mitbekommen habe. Aber am Freitag war ja, also ging es ja auch schon um 20:15 Uhr los, eine Dreiviertelstunde Vorberichte. Ich habe mich total gefreut. Das ist total, ja, also passiert nicht oft. Meistens ist es so, dass die Übertragungen echt erst Punkt Anpfiff quasi beginnen. Und das ist halt super schön auch für die Sichtbarkeit, wenn man vorher einfach nochmal auch Wissen kriegen kann, was läuft eigentlich da gerade ab, was sind so die Diskussionen, und ja, gerade zu den Zeiten, egal ob jetzt Freitag 20:15 Uhr ist oder Mittwochs 20:15 Uhr, ist einfach, ja, also vergrößert auch nochmal die Zielgruppe einfach, die sich überhaupt damit beschäftigen kann.
Du als wandelnde Frauenfußball-Enzyklopädie konntest natürlich nichts Neues durch diese Vorberichterstattung lernen, aber der Günther 59 aus Castrop-Rauxel schon. Und ich denke mal, dann funktioniert diese Logik halt auch wieder, dass Menschen, die sich halt wie du sehr viel damit beschäftigen, wahrscheinlich diese Berichterstattung auch besser hätten vorbereiten können, inhaltlich in einer Redaktion. Aber da sind die Leute noch gar nicht, ne? Also die sind noch gar nicht auf dem Level, wo sie dich konsumieren könnten, weil du quasi schon so tief drin bist und ja eher, ich nenne es mal, Pro-Content machst auf deiner Seite zum Beispiel, als Einsteiger-Content. Also Als ich das erste Mal auf deine Seite gekommen bin, war ich erstmal über diese Themenvielfalt, die du als Content-Creatorin anbietest, ein bisschen überfordert, weil ich mir gedacht habe, so, das sind Welten, die sich mir als Fußballfan normalerweise nur öffnen, wenn ich sehr tief in irgendwelche Rabbit Holes bei Reddit oder bei Instagram manchmal auch abdrifte. Aber zu 0% geht es da um Frauenfußball. Hast du früher oder vorher vielleicht auch im Frauenfußball, weil du ja vorhin von so Vorbildern gesprochen hast in den USA, hast du sowas in der Art auch konsumiert und hast dir dann gedacht, ja, also ohne Deep Dive funktioniert auch nicht?
Also ich bin jemand, der gerne Deep Dive bei vielen Dingen. Also ich kann das dann manchmal auch gar nicht richtig kontrollieren. Ich bin dann einfach drin, wenn mich irgendwas packt, dann gehe ich da auch immer tiefer rein und will da komplett durchsteigen. Gerade wenn ich irgendwo eine Leidenschaft habe. Ich versuche immer so ein bisschen die Mischung hinzukriegen zwischen Einsteiger-Content und so diese Deep-Dive-Dinger. Genau, weil es einfach auch viele, also auch was ich schon an Feedback bekommen habe, dass es eben Leuten hilft, irgendwie reinzukommen. Das ist mir halt auch wichtig, das immer noch irgendwie dazulassen. Aber ich habe es halt schon gesehen, dass es einfach, also war eben auch mit ein Grund, warum ich das gemacht habe, dass es einfach diese Themenvielfalt und diese Tiefe an Informationen im Männerfußball zum Beispiel schon immer gab oder also auf jeden Fall aktuell in einem Überangebot fast schon, also ja, und im Frauenfußball halt noch gar nicht, obwohl es einfach Leute genauso interessieren würde.
Du hattest vor kurzem ein Reel gepostet auf Instagram, wahrscheinlich hast du es auch bei TikTok veröffentlicht, da habe ich es noch nicht gesehen. Und da hast du erstens über Verletzungen im Frauenfußball, und zwar explizite Verletzungen im Frauenfußball, das heißt explizit die, die man auf Frauenfußball zurückführen kann, die einfach häufiger vorkommen als bei Männerfußball, plus auf Englisch das Ganze auch vertont. Erstmal war ich sehr fasziniert, wie gut du Englisch sprichst. Ich hätte mir da mies einen abgebrochen, wenn ich das versucht hätte, auf diese Art und Weise zu machen. Ich behaupte, ich kann mich ganz gut verständigen, aber habe ich gesehen, dachte mir so, ja, das kann sie auf jeden Fall. Erstmal, was hat dich dazu gebracht, zum Thema Deep Dive nochmal darüber ein Video zu machen? Und zweitens, was hat dich dazu gebracht, das auf Englisch zu machen nochmal?
Also ja, Kreuzbandrisse sind einfach im Frauenfußball ein Riesenthema, weil die 4 bis 6 Mal häufiger vorkommen als bei den Männern auf dem Niveau. Und ja, da wurde lange Zeit einfach gar nichts gemacht, um irgendwie rauszufinden, woran es liegt. Wurde so ein bisschen ignoriert. Es hat schon einige Karrieren auch einfach beendet. Sind allein jetzt 2024 schon wieder 4 Spielerinnen in der ersten Frauenbundesliga, die einen Kreuzbandriss haben, 2 allein bei Werder Bremen. Und es ist schon auf jeden Fall wichtig, da mehr reinzugehen. Und das passiert zum Glück auch. Also seit letztem Jahr wird da schon vermehrt drüber gesprochen. Deshalb finde ich es auch einfach wichtig, dass ich das thematisiere. Zweitens war es halt eben dann wieder so, dass in England, wo natürlich die Zahlen genauso sind, das ist geschlechtsspezifisch, nicht irgendwie länderspezifisch, da wird halt sehr, sehr viel drüber gesprochen auf den englischsprachigen Accounts. Aber wie es halt in Deutschland ist, relativ selten. Es war zum Beispiel auch so, dass eine Content-Creatorin dann auch meinte, hey, es gab jetzt irgendwie auch jemanden in Deutschland nochmal, warum finde ich keine Infos dazu? Und dann dachte ich, ja, okay, ich mache mal irgendwie ein Video dazu auf Englisch, damit die Infos irgendwie auch da sind. Ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig machen will, eben weil es englischsprachig schon so viel gibt. Aber ich dachte, für die Frauenbundesliga ist es vielleicht dann auch gut, das englischsprachig zu machen. Sorry, das war jetzt ein langer Schwall. Ich bin fertig.
Nee, das ist sehr gut. Bitte, bitte gerne so, weil es war ja auch eine tiefgehende Frage. Also gerne, bitte. Okay. Und auch wenn ich tiefergehenden Fragen, kannst du so lange antworten, wie du antworten möchtest. Alles gut. Gibt es da Austausch? Also gibt es unter den Content-CreatorInnen einen gewissen Austausch? Lass mal, oder hast du mal dazu was gemacht? Hast du dazu Informationen? Kannst du mir dazu was liefern? Oder ist das so ein, manchmal ist es auch ein Ego-Ding, ne? Man kämpft ja um Reichweite im ähnlichen Becken. Aber so wie ich das gerade rausgehört habe, ist es nicht so, oder?
Nee, also ich nehme es nicht so wahr. Also auch die, mit denen ich bis jetzt irgendwie zusammengearbeitet habe, war es nie so, dass ich irgendwie dachte, oh, ja, wir machen das jetzt ja, hier um gegeneinander irgendwie zu kämpfen oder sowas, sondern ich bin da sehr froh, dass wir einfach da auch ja eine Art von Community haben, die da quasi für dasselbe kämpft und ich bin dankbar für jede Person, die irgendwie neu da reinkommt und irgendwie mit an dem Ziel arbeitet, sozusagen. Ja, und auch gerade der Austausch mit englischen CreatorInnen, amerikanischen CreatorInnen, australischen CreatorInnen finde ich sehr, sehr nice. Und ja, weil es da Länder gibt, in denen es einfach sehr, sehr viel besser funktioniert und wir uns da definitiv eine Scheibe abschneiden können oder müssen.
Kennt dein Opa deine Videos?
Ich glaube, meine Videos direkt nicht, aber ich hatte mal, also als ich das erste Mal zu einem Podcast oder Videopodcast von ja, Fußball 2000 eingeladen wurde, das habe ich ihm dann geschickt, als Eintracht-Fan natürlich was. Ja, ist natürlich für ihn auch sehr relevant.
Hast du mit ihm die oder teilst du mit ihm diese Fußballleidenschaft schon sehr lange? War das die Person, die dich so ein bisschen zum Fußball gebracht hat? Oder wo kommt bei dir der Bock auf dieses Thema im Allgemeinen überhaupt her? Und wie war der Start? Bist du dann am Anfang mit Opa oder wem auch immer zur Eintracht ins Stadion gegangen? War das so dein Türöffner?
Nee, gar nicht. Also ich habe als Kind selber Fußball gespielt und fand es auch immer richtig cool. Also ja, Liga war damals für mich jetzt nicht so zugänglich, sage ich mal, aber gerade so die WMs, EMs der Männer hat man ja immer überall gesehen. Ja, dass Frauenfußball ein Ding ist, war mir damals gar nicht so bewusst, weil man es einfach nicht gesehen hat. Also ich wusste, wer Birgit Prinz ist. Und ich wusste, wenn sie gewonnen haben, aber die Spiele sehen, war ja dann immer ein bisschen schwierig. Ja. Und als ich dann aufhören musste, Fußball zu spielen, weil ich nicht mehr mit den Jungs spielen durfte ab einem gewissen Alter, ja, hat es für mich dann auch so ein bisschen abgelassen, glaube ich, das Interesse. Ich habe schon immer mal wieder dann geschaut, irgendwie mit den Jungs, mit denen ich befreundet bin, war ja, das ja, der Sport hat mich eigentlich immer interessiert, aber vieles, was halt drumherum passiert ist, war für mich schwierig irgendwie mit meinem Gewissen zu vereinen. Und dann mit der EM 2022 hat es bei mir wieder voll angefangen, dass ich gemerkt habe, boah, okay, krass, es ist auf einmal ja voll oder was heißt voll, aber auf jeden Fall deutlich zugänglicher und ich habe die Möglichkeit, das auch hier bei mir direkt zu schauen. Ja, und dann bin ich in ein Rabbit Hole gefallen und seither nicht mehr rausgekommen.
Und das ist sehr gut, weil deswegen können wir deinen Content sehen. Das ist der positive Effekt eines Rabbit Holes, wenn man da nicht mehr wieder rausfindet, dann bleibt man da drin und richtet sich häuslich ein. Das ist ja auch nicht
Ja.
unbedingt schlecht, dass du das so gemacht hast. Das heißt, den Bezug oder diesen Bock auf Fußball, den hast du halt nicht über dieses typische, ich gehe ins Stadion, ich gucke mir an, was da passiert, gefunden. Sondern tatsächlich durch selber kicken.
Ursprünglich ja, genau.
Das heißt, du hast auch nicht diese typische Geschichte und dann war ich 7 und dann war ich das erste Mal mit meinem, meistens ist es ja Papa, im Stadion und dann hat meine Mannschaft 2:0 verloren, aber ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas, weißt du, so eine leicht pathetische Geschichte, die dann oft erzählt wird, die ja bei einigen auch stimmt, ich könnte eine ähnliche Geschichte erzählen, würde bei mir auch funktionieren, aber die hast du gar nicht.
Nee, zu sowas hatte ich auch gar keinen Zugang als Kind irgendwie. Also ja, man hat halt die EM geschaut bei irgendeinem Public Viewing im Freibad oder sowas. Aber so Fußball live sehen war so für uns nie ein Ding in der Familie irgendwie. Also das mache ich jetzt erst seit eben der EM 2022, dass ich eigentlich auch jedes Heimspiel von den Eintracht Frauen sehe, die also bei mir am nächsten sind. Genau.
Weißt du, wann du das erste Mal im Stadion warst, wann du das erste Mal Fußball dann so gesehen hast? War das auch schon früher oder erst jetzt spät?
Das war also so richtig im Stadion, das erste Mal tatsächlich dann im, ich glaube, im Oktober 2022, war ich beim Eröffnungsspiel zwischen Eintracht und Bayern im Deutsche Bank Park leider krank war. Ich habe es zu Hause geschaut, auf meinem iPad, und war zu Tränen gerührt zu sehen, wie viele Leute da im Stadion sind. Vielleicht waren auch ein paar Tränen, weil ich traurig war, nicht selbst dabei sein zu können. Aber ja, passiert bei mir auf jeden Fall bis jetzt immer noch, dass es mich einfach extrem emotional macht zu sehen, wie viele Menschen mittlerweile da sind, wie zugänglich das ist. Auch die kleinen Mädchen, die da im Stadion sind und einfach so ihre Vorbilder so direkt vor sich haben, was wir halt damals nicht hatten. Das ja, macht mich extrem emotional und ist richtig schön.
Man merkt dir das richtig an, für die, die den Podcast hören, die es logischerweise nicht sehen können. Das war gerade ein sehr schöner Gesichtsausdruck, den du dabei gemacht hast. Man hat richtig gemerkt, wie dir das gut gefallen hat, so viele Leute am selben Ort zu sehen. Wenn du dann siehst, wie viele Leute da aktiv sind, dann geht es natürlich auch ein bisschen um Entwicklungen, die man jetzt gerade so ein bisschen mitnimmt und wie das bei Entwicklungen so ist. Da kann man, glaube ich, jedes Beispiel nehmen. Ist nicht immer alles positiv dran. Wenn man sich bei den Männern die Entwicklung anschaut, die sehr, ja, sehr kapitalistisch, sag ich jetzt mal, sich entwickelt, sehr, ja, die Fannähe, die einfach ein bisschen abgeht aktuell, nicht zuletzt auch mit dem Thema Investorendeal bei den Herren. Ich weiß, dass du das jetzt nicht super krass dir anschaust, aber du kriegst es ja wahrscheinlich sowieso mit. Wie guckst du dann auf eine Entwicklung der Frauenbundesliga? Hast du für dich so Do's and Don'ts, Sachen, die man sich abschauen kann, Sachen, die man sich bitte aber absolut überhaupt nicht abschauen soll? Vergleichst du da überhaupt? Das würde mich wirklich interessieren, weil als Mensch, der eher Herrenfußball anschaut, kann man und sich dann und dann noch Frauenfußball schaut, kann man einfach nur sagen, Leute, macht bitte alles, aber nehmt euch kein Beispiel. Also da, denkt siebenmal drüber nach, ob ihr hier irgendwas nimmt, weil ihr wisst, wozu das führt.
Ja, also ich denke es auch an vielen Stellen, dass man diese Überkommerzialisierung vielleicht nicht unbedingt übernehmen sollte, aber einen gewissen Grad an Kommerzialisierung muss man einfach mit einbringen, damit ja, der Fußball professionell werden kann. Das ist halt einfach immer die Sache. Das war schon seit Anfang des Fußballs über Verbände war Professionalisierung immer mit Kommerz zusammenhängend. Ja, da muss man eben dann schauen, wo man sich ein Beispiel nehmen will und wo nicht. Es gibt da auch jetzt schon, glaube ich, einiges zu kritisieren, gerade dass einfach dann die reinen Frauenfußballvereine sich auf Dauer wahrscheinlich nicht so halten werden können, wie jetzt ein, ja, also ein Verein, der halt einen Männerverein im Rücken hat, die ja auch nach und nach irgendwie die Frauenvereine einfach aufsaugen, sozusagen. Ja, aber es gibt auch wirklich vieles, was im Frauenfußball gut so ist, wie es ist. Dass einfach vieles weniger gewaltvoll ist im Stadion auch, und natürlich auch auf dem Platz. Ja, diese Fannähe, die einfach im Frauenfußball auch extrem wichtig ist. Zum einen, weil eben auch gerade diese jungen Mädchen jetzt einfach die Vorbilder erstmals so richtig haben und zugänglich haben. Zum anderen aber auch, weil einfach alles, was Frauen irgendwie mögen, immer auch ein bisschen revolutionär ist, sozusagen, wenn man es ausleben kann, weil es oft runtergemacht wird. Also sieht man ja auch, wenn man jetzt, also dass trotz ZuschauerInnenrekorden nach und nach immer wieder trotzdem gesagt wird, ja, Frauenfußball interessiert niemanden. Also alles, was Frauen irgendwie mögen, ist immer so ein bisschen, wird runtergemacht. Deshalb finde ich es total wichtig, dass es das gibt. Und sonst ist, ich wollte gerade noch irgendwas sagen.
Ich hatte dich ja, vielleicht hilft dir das, ich hatte dich ja so nach den Do's and Don'ts gefragt, die ganz spannend wären. Natürlich bist du jetzt nicht die universelle Mega-Instanz, die bitte jetzt hier durchdekliniert, wo der Unterschied ist und was man nicht tun sollte. Aber wenn dir so Sachen, die du vom Männerfußball kennst, also das eine verstehe ich total, ist eine sehr aggressive, gewaltvolle Stimmung, die im Männerfußballstadion herrschen kann. Nicht immer ist, aber auf jeden Fall sehr oft herrschen kann. Und hast du ansonsten richtige Do's and Don'ts, wo du sofort sagen würdest, bitte lieber Chef von der Google Pixel Frauen-Bundesliga, bitte guck dir das mal genauer an.
Also, boah, ich bin halt im Männerfußball so wenig drin.
Aber du hast ja mit dem Thema Überkommerzialisierung, ich wollte dir gerade mit der Google Pixel-Geschichte nochmal kurz eine Steilvorlage bieten, die du einfach nur mit der Innenseite 2 Meter vom Tor reinmachen hättest können, aber du hast dich dagegen entschieden, was vollkommen okay ist. Aber du hast ja auch schon angesprochen, also es geht natürlich um Überkommerzialisierung, denke ich mal, und ja, das weiß ich, ob du das sagen wolltest, aber es ist sicherlich wahrscheinlich ein Punkt, den man anbringen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Unterschied, dass eben die Männerbundesliga keinen Namenssponsor hat, aber die Frauenbundesliga halt eben den großen Namenssponsor jetzt auch seit dieser Saison eben mit Google Pixel, die generell einfach sehr, sehr, sehr aktiv sind im Frauenfußball, jetzt auch in den USA zum Beispiel ein großes Sponsoring übernommen haben. Und man kann dem sehr, sehr kritisch gegenüberstehen, aber es ist was, was dem Frauenfußball einfach extrem viel an Sichtbarkeit gerade auch geben kann. Ja, also das ist eigentlich aktuell mehr eine Sache, die im Frauenfußball hilft, würde ich sagen.
Kurzer Break. Eine Frage an die Enzyklopädie des Frauenfußballs. Wenn ich dir eine Zahl hinwerfe und dann müsstest du was daraus machen, was wäre das? 450.000 Euro.
Was ich jetzt damit machen würde.
Ja, na, also wenn ich dir
Oder.
jetzt in Bezug auf Frauenfußball die Begrifflichkeit 450.000 Euro hinwerfe, was fällt dir dazu ein?
Spielst du auf den Lena Oberdorf-Wechsel
Super.
an?
Ich hatte gehofft, dass du sofort darauf kommst. Es hat auch nicht lange gedauert. Ansonsten hätte ich der Enzyklopädie nochmal was beibringen können hier in dem Zusammenhang. Kann ich natürlich nicht. Aber ja, genau um den geht's. Und zwar den teuersten Transfer, wo wir gerade bei Kommerzialisierung waren, reden ja spätestens seit 15 Jahren im Männerfußball zumindest alle darüber, welche astronomischen Ablösesummen es gibt. Und im Vergleich dazu haben wir mit Lena 450.000 Euro und dem teuersten deutschen Fußballtransfer, den es beim Frauenfußball gibt, dazu.
Sorry, ist es jetzt
Ja,
mittlerweile
klar.
die offizielle Zahl, die bekannt gegeben wurde?
Also ich habe zumindest bei was Fokus oder sowas in der Art, nicht Fokus, andere, auf jeden Fall solide Pressequelle auf jeden Fall, Fokus ist Quatsch, aber irgendwas in der Richtung, die das genannt haben. Es hat es zumindest bis zu Wikipedia geschafft, was keine Quelle ist, aber trotzdem zumindest ein bisschen valide ist es. Also es scheint diese Transfersumme zu sein, ja.
Ja, über 400.000 auf jeden Fall, genau, ja.
Hänge vielleicht auch nochmal von Boni ab und so weiter.
Genau, ja.
Die dann wahrscheinlich auch noch dazukommen. Ich meine, dass Bayern Meister wird, ist jetzt normalerweise im Herrenfußball kein Boni wert, aber wahrscheinlich in dem Bereich dann schon, weil es ja dann doch noch ein Zweikampf ist, der da regelmäßig stattfindet. Wie hast du das mitbekommen? Und vor allem, wie hast du so eine Aussage von Lena, die es vor einiger Zeit ja gab, in Bezug auf Bayern für dich so ein bisschen umgemünzt? Also sie hat sich ja in der Vergangenheit zumindest nicht so Bayern-affin geäußert, was zwecks ihrer Herkunft, ich komme zufälligerweise aus der Ecke, jetzt auch nicht so ganz kurios ist, wenn man wahrscheinlich eher aus Ruhrgebietsvereinen und Umgebung geprägt ist. Das ist ja Gossip, den du liebst, oder?
Ich bin bin eigentlich echt niemand, der Gossip so richtig liebt.
Aber das ist
Im
ja
Gegenteil.
spezifischer eigentlich. Also der Gossip drumherum ist natürlich, dass sie sich so geäußert hat, wie sie sich geäußert hat. Der Fakt an sich, also der Wechsel ist natürlich das Spannendere, aber na klar, es geht auch ein bisschen das, was drumherum gemacht worden ist. Und das ist ja eigentlich schon etwas, was medial natürlich dann auch präsent ist.
Ja, genau. Das also ist natürlich auch was, was ja gut Klicks zieht, sage ich mal. Hatte ich ja auch ein bisschen kritisiert, dass man dann einfach eher auf diese Vereinsrivalität springt. Ja, Lena Oberdorf selbst ist solchen ja Clickbait-Titelzeilen gegenüber auch nicht so gut gestimmt. Ich glaube, die wenigsten Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit sind. Ja, also ich denke, der Frauenfußball ist einfach was, was sich genauso wie der Männerfußball immer wieder verändert. Die Strukturen verändern sich aber besonders im Frauenfußball einfach viel, viel schneller. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es nach dieser Saison aussehen wird, ob dann vielleicht Bayern-Spieler auch lieber zu Leverkusen wechseln, bei den Männern. Man weiß es halt nicht. Genau, ja. Und ich denke, es ist, also sie hat ihre Gründe, warum sie wechselt, wenn sie denkt, sie kann sich halt in einem, ja, bei den Bayern einfach noch mehr weiterentwickeln, dann ist es so. Und es ist ja auch definitiv so, dass man ja im selben Verein selten einfach, ja, sich komplett irgendwie entwickeln kann. Deshalb, ja, finde ich es jetzt nicht so überraschend, vor allem weil sie eben auch schon gesagt hatte, dass sie sich eher einen Wechsel zu Bayern als ins Ausland vorstellen könnte. Ja.
Also für dich jetzt nichts, was so besonders kurios erscheint, wenn man es auf die Fakten runterbricht.
Nee, eigentlich nicht. Ja, also klar, durch die Rivalität zwischen Bayern und Wolfsburg an der Tabellenspitze ist es natürlich ein besonderer Wechsel, aber andersrum gab es den Wechsel ja auch schon einige Male. Ist natürlich jetzt auch interessant, dass es jetzt irgendwie das erste Mal andersrum passiert, also von Wolfsburg zu Bayern, aber es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen, im Frauenfußball.
Gibt es da aktuell eigentlich, wenn manchmal stoßen Wechsel ja auch andere Wechsel an, gibt es da eigentlich aktuell so eine Entwicklung, würdest du sagen, dass so ein Wechsel von Lena Oberdorf auch eine andere Dynamik mit reinbringen könnte, nicht nur auf der finanziellen Seite, sondern einfach strukturell in den Teams?
Könnte sicherlich, weil Lena Oberdorf einfach auch eine der weltweit bekanntesten Spielerinnen zum einen ist, aber halt eben auch im Team wahnsinnig wichtig. Also ja, das ist einfach eine Spielerin, die viel auch Auswirkungen aufs Spiel selbst hat, die ich auch in Zukunft auf jeden Fall als Führungsspielerin in Teams, also auch im Nationalteam sehe. Aber sie soll erstmal jetzt noch, ja, die ist noch wahnsinnig jung, die ist 22. Ja, erstmal einfach die Zeit für die Entwicklung nehmen. Aber ich denke schon auch, dass es natürlich was anstoßen kann. Ja, schauen wir mal, was wird.
Schauen wir mal, was wird, genau. Aber auf jeden Fall spannend. Also, das sind ja natürlich Dynamiken, die man aus dem Männerfußball auf jeden Fall kennt, dass wenn ein sehr, sehr ja, valider Grund auch oft dafür ist, für das Wechsel stattfinden, weil sich einfach eine gewisse Tür öffnet, sei es finanzieller Natur oder eben auch in der Mannschaftsstruktur, die dann einfach passiert, wohingegen 2 Wochen vorher das noch gar nicht so richtig denkbar war. Deswegen finde ich es immer sehr interessant, was dadurch dann passiert und welche Strukturen dann auch dadurch aufgehen, dass ein Wechsel überhaupt passiert. Wo wir gerade bei Gossip waren, das war eigentlich meine Überleitung zum Thema Hip-Hop beziehungsweise zum Thema Rap, weil es da ja nun mal auch extrem viel Kram gibt, den man so nebenbei konsumieren kann, neben dieser ganzen Musik, sei es auf irgendwelchen Insta-Seiten. Und so weiter. Ist das auch ein Rabbit Hole, in das du regelmäßig reinfällst oder eher nicht so? Wenn du sagst, du bist nicht so gossip-affin.
Ja, doch, definitiv schon. Also manche Dinge schon in letzter Zeit zugegeben ein bisschen weniger, weil mich auch da sehr, sehr vieles abfuckt an der Industry. Aber klar, vieles kriegt man mit und ist auch sehr unterhaltsam und ja.
Also ein Shoutout von meiner Seite geht auf jeden Fall raus an den, ich kenne ihn nur als YouTube-Menschen, ich habe auch gesehen, er hat Twitter, aber da bin ich nicht so aktiv. Und zwar Franz Pöckler, der sehr schöne Interviews, beziehungsweise sehr schöne Videos gemacht hat in der letzten Zeit zum Thema rechte Strukturen in deutschem Hip-Hop. Mag sein, dass das in deinem YouTube-Feed auch irgendwie vorbeigeflogen ist. Weil wir vorhin, schicke ich dir später mal, das ist tatsächlich wirklich ganz interessant, weil es da ein bisschen differenziert wird zwischen wirklich klaren rechten Ideologien und Verschwörungstheorien und eben Narrativen, die dort aufgebaut werden teilweise. Und leider auch bei Rappern, wo man immer gehofft hat, dass sie da nicht vorkommen, vielleicht auch. Also es war ein schöner Deep Dive, gerade für Menschen wie dich, die diese Deep Dives mögen, glaube ich, kann das ganz spannend sein. Da verbringt man aber einen Nachmittag mit. Also ich glaube, das sind 3 Videos, eine Stunde.
Oh,
Viel
krass.
Spaß. Das ist auf jeden Fall ordentlich und steckt sehr, sehr viel Arbeit mit drin. Also von meiner Seite Shoutout auf jeden Fall in diese Richtung. Packt dich sowas? Also grundsätzlich, du hast gesagt, in letzter Zeit nicht, aber solche Rabbit-Hole-Themen, Industry, hast du gerade gesagt, ist auch in dem Bereich sehr problematisch. Ich denke mal, dann dazu gibt es ja auch vernünftigen Content, den du wahrscheinlich konsumierst, den ich vielleicht nicht kenne.
Ja, also ich bin halt schon auch sehr, sehr vernetzt mit so der Frankfurter Szene, würde ich sagen. Da gibt es auch viel, was irgendwie immer abgeht, aber es, also gerade auch was bei den weiblichen Artists irgendwie passiert im Sinne von Sichtbarkeit beziehungsweise Nichtsichtbarkeit. Da, ja, ich weiß nicht, gerade auch so politische Sachen, die Miriam Davutwandi, Kashmiri immer teilt, ist auch super wichtig mit ihrem Podcast Danke gut. Aber auch DJ Vibe, Frankfurter Female DJ Kollektiv, die ich auch wahnsinnig liebe für ihre Arbeit. Ja, da gibt es schon viel, in dem ich, ja, wo ich sehr, sehr tief drin bin. Und auch mit meinem eigenen Kollektiv, was ich gegründet habe, was gerade aber auch ein bisschen runterfällt, Now You Know Collective, was quasi so ein, ja, auch so eine Community für Flinter Artists ist, wo man sich ein bisschen austauschen kann, gegenseitig empfehlen kann, ja, auf seine Arbeit irgendwie aufmerksam machen kann. Aber ja, ist auch ein bisschen, ja, wie gesagt, gerade nicht so aktiv.
Du verschreibst dich aktuell tatsächlich wirklich sehr viel diesem Fußball-Content und wenn man deine Accounts sieht, dann weiß man auch, dass das echt viel Zeit frisst, weil es sehr viel ist und weil dir viele Themen auch sichtbar wichtig sind und dann magst du da auch wahrscheinlich einfach viel Zeit investieren. Und man sieht es, also ich, wie gesagt, das war vorhin gar kein negativer Aspekt, sondern man sieht halt einfach, wie viel Liebe du da reinsteckst, weil es halt immer tief geht. Und das kann einen Konsumenten oder eine Konsumentin definitiv auch mal überfordern, aber jetzt nicht in dieser negativen Art und Weise. Also ich fand sehr viel, aber ich fand, wenn ich dann ready war für diesen Deep Dive, auch sehr spannend, weil es eben bis in diese Verletzungshistorie, die wir vorhin angesprochen hatten mit den Kreuzbandrissen, hineinging, wo ich meine, ich konsumiere auch viel Fußball-Content, aber so explizit habe ich das zum Beispiel noch nie irgendwo präsentiert bekommen, wie du das gemacht hast. Deswegen sehr spannende Geschichte. Aber du warst, das ist ja auch, glaube ich, dann deine, wenn du sagst, Frankfurter Ecke connected, du warst ja selber auch gebucht oder mit deinem Kollektiv gebucht auf der Tapefabrik. Das ist ja so das größte Underground-Festival, was Hip-Hop angeht, eigentlich in Deutschland, würde ich mal sagen. Was war das für eine Erfahrung?
Tapefabrik ist erst dieses Jahr, also da habe ich jetzt noch nicht gespielt.
Ah, sorry, okay, alles klar, sorry. Okay, aber dann können wir es drehen, ist ja auch kein Problem. Was war das für eine Erfahrung, angefragt zu werden? Das ist ja eigentlich noch, das ist ja eigentlich geiler, weil dann kannst du beim nächsten Mal erzählen, wie es war.
Also da war es eigentlich auch wieder so, dass es jetzt nur zustande kommt, weil eine befreundete DJ da gebucht ist und oder auch Produzentin. Ja, J to the K, die auch wahnsinnig viel macht, auch im Musikjournalismusbereich, Macherin, Shoutout, an Johanna, ja, die uns gefragt hat, ob wir Bock haben, da ein paar Songs zu spielen. Ja, passiert sonst relativ selten, glaube ich, dass man bei Festivals irgendwie, also auch wenn die Tapefabrik ein Festival ist, das auch Bock hat, das irgendwie fair zu buchen und irgendwie nicht nur Männer zu buchen. Ja, es ist schon viel so, dass man sich irgendwie gegenseitig pushen muss und ranholen muss. Ja, deshalb auf jeden Fall nice, dass wir diese Connection so bei uns haben. Ja, ich habe jetzt auch musikalisch nicht so die größten Ambitionen, würde ich sagen. Es ist für mich okay, wenn ich spiele, aber es ist auch okay, wenn ich nicht spiele. Aber es macht natürlich immer Riesenbock. Also Blend Festival letztes Jahr zum Beispiel, auch mein absolutes Lieblingsfestival da zu spielen, das war einer der krassesten Momente meines Lebens. Ja.
Ich habe es einfach nur vertauscht. Ich hab gedacht, Tapefabrik wäre letztes Jahr gewesen und
Ah,
Blend wäre
okay.
jetzt. Ich habe es
Ja.
einmal durcheinander gebracht. Aber du hattest mir das im Vorfeld kurz berichtet, dass du da aktiv bist und dass du diese Festivals gespielt hast oder spielst. Ich habe es einfach nur einmal durcheinander gebracht. Blend ist auch ein richtig dickes Ding. Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil es gar nicht so meine Ecke ist. Aber Blend ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein richtiger Brocken an Festival, ne?
Ja, also klar, immer noch auch irgendwie Underground, aber die Jungs haben da was Krasses aufgebaut und ich bin auch seit Anfang an immer da und lieb's einfach, das so, ja, wirklich for the culture im Endeffekt. Das ist so richtiges Family-Ding. Auch jedes Mal, alle, die da sind, lieben das einfach, was sie machen. Die sind mit so viel Herzblut da. Und ja, macht einfach Bock, irgendwie da ein Teil davon zu sein und jetzt auch irgendwie auf der Bühne gewesen zu sein. Auch mit so vielen krassen Artists bei dieser Cypher mit Liveband. Das war ja krass.
Da sieht man, wie vorhin, als du es berichtet hast, so in deinem Gesicht auf jeden Fall, wie sehr dich das kriegt und wie emotional dich das mitnimmt. Das sieht man bei dir sehr schön. Ich sage das nur einmal, weil man es ja nun mal im Podcast nicht sieht. Aber das macht dir eine sichtbare Freude. Das ist schön zu sehen, auf jeden Fall. Liebe Daria, wir haben. Wir kommen so langsam dem Ende entgegen und ich habe noch ein paar Fragen, so schnellfragemäßig für dich.
Oh, okay.
Deswegen würde ich dich ganz gerne zum Start einmal fragen, in dem Female-Bereich, was Content-CreatorInnen angeht im Fußball. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Name-Dropping, weil das kann man, glaube ich, nicht oft genug machen. Wem muss man folgen? Also wer hat es absolut verdient? Wo muss man dahinterher sein? Englisch, Deutsch ist scheißegal. Also irgendwie zwei, drei, vier Leute, die dir einfallen, wo man jetzt den bekannten, von dir bekannten Deep Dive machen könnte, wenn man da jetzt drauf
Oh
geht.
Gott. Also englischsprachig auf jeden Fall, She Scores Bangers. Sehr, sehr krasses Profil. Auf Deutsch, die 45 Podcast, Nina Pötzl, wahnsinnig gute Arbeit. Ja, das sind erstmal, glaube ich, die zwei Namen. Es gibt noch viel zu viele andere.
Vollkommen okay, aber darüber kann man sich ja schon mal jetzt zum Start so informieren. Wenn dir gleich noch einer einfällt, leg einfach nach. Same im Rap-Bereich, wenn man da Female pushen möchte und einfach Bock hat auf guten Content auf der einen Seite, aber natürlich auch gute Musik auf der anderen Seite, was bietet die Frankfurter Szene oder die Leute, die du kennst, da an wunderbaren Artists?
Boah. Frankfurt ist wie im Frauenfußball einfach viel zu krasser Ort für Rap. Aber Leute, denen man auf jeden Fall folgen muss, ist auf jeden Fall Miriam Double Bundy, wie ich auch schon gesagt habe. J to the K. Dann Rapperin natürlich Liz in Frankfurt, OG Lou. Absolute, ey, die werden komplett Deutschland übernehmen, gehen auch bald auf Tour, kommt auf jeden Fall da vorbei. Das muss man gesehen haben. Ja, und ansonsten eben auch die kleinen Festivals, die es hier gibt, wie die Tapefabrik und das Blend Festival. Ja.
Sehr schön. Auch da war wieder in deinem Gesicht zu sehen, dass wie sehr dich das kriegt. Sehr schön auf jeden Fall. Und zum Abschluss, ich frage alle meine Gäste und auch natürlich die Gästin. Du bist übrigens meine erste Gästin. Wer ist der Goat? Und es ist vollkommen okay, wenn du diese Frage nicht skillmäßig beantwortest. Und ich habe ein Gefühl, dass du jetzt keinen Mann nennen wirst. Und es ist doch vollkommen okay. Also der liebe Falk, wir hatten gerade, nee, wir haben über Pimpf gesprochen, aber auch der liebe Falk war da und der ist großer MSV Duisburg-Fan. Und da gibt es mit Ennard Steeds natürlich eine Vereinslegende. Es ist legitim, so jemanden als Goat zu nennen, wenn es die Person für dich ist. Hast du eine Goat?
Ich habe sowohl im Fußball als auch musikalisch natürlich
Gerne.
Leute. Im Fußball ist es auf jeden Fall Martha, natürlich, eine der größten, die wir hatten. Und in der Musik, nee, da gibt es zu so viele.
Da
Kann
gibt
ich mich
es zu
nicht
viele.
entscheiden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich fast schade, wenn diese Frage grundsätzlich im Rap-Bereich gestellt wird, wie selten Lauryn Hill genannt wird.
Das war
Weil
jetzt eine,
das,
die mir auch im Kopf war.
ja, aber kurze Anekdote, vielleicht habe ich die auch schon mal in diesem Podcast erzählt, aber ich glaube, Lauryn Hill ist ein Grund, warum ich so lange Rap höre, weil als kleines Kind habe ich Radio gehört viel und zu der Zeit war Fugees so das, was so im Rap-Bereich überhaupt gespielt worden ist. Bei uns hier in der Ecke 1 Live oder vielleicht maximal so Killing Me Softly, WDR 2. Das sind so die Radiogeschichten, die man damals, die ich damals empfangen habe und wo dann auch normalerweise nicht so in der Prime Drive Time, aber so drumherum gerne auch mal ein bisschen R&B, Hip-Hop gespielt worden ist. Und das war eigentlich das Go-To-Ding zu dieser Zeit von Menschen aus dem Radio, das zu spielen. Und ich glaube, wer so Ende der 90er oder Mitte, Ende der 90er Radio gehört hat, und das waren zu der Zeit halt noch sehr, sehr viele Menschen, die sind an Fugees und dementsprechend an Lauryn Hill einfach nicht vorbeigekommen. Deswegen glaube
Ja.
ich, für mich als 92er Baujahr, dass diese Fugees-Zeit und Lauryn Hill, und ich habe vielleicht mit 5 oder 6 angefangen, Radio zu hören, da waren die Fugees schon länger am Start, aber zu der Zeit vor allem immer noch sehr präsent, was Airtime anging im Radio. Und das war einer der Gründe, glaube ich, warum ich Rap gehört habe, warum ich dann irgendwann auch beim Radio gelandet bin, ehrlicherweise, weil ich das so cool fand, dass da jemand drin war, der so coole Sachen angesagt hat. Also, das ist so meine Story dazu. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann schon mal erzählt habe, aber das finde ich fast schade, dass so in der Generation das so wenig gedroppt wird, weil ich glaube, sehr viele Leute haben diese Geschichte so oder so ähnlich erlebt.
Ja, total. Also ich höre das Album von Lauryn Hill, also Miss Education, auch wirklich jeden Tag. Also das ist für mich, ja, wäre eigentlich die einzige richtige Choice gewesen, gerade bei der Frage. Ja, das ist schon krass, was es einfach für eine Legacy auch so geschaffen hat und bis heute, ja, wahnsinnig einflussreich.
Lauryn Hill, die Martha des deutschen, des internationalen Raps im
Ja.
Female-Bereich. Und damit schlagen wir jetzt auch die Brücke zwischen diesen beiden Themen. Liebe Daria, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und dass du uns so mitgenommen hast in einen Bereich, wo wahrscheinlich viele, die diesen Podcast normalerweise hören, noch eher nicht unterwegs waren. Deswegen danke für diesen Deep Dive, auf weitere viele Deep Dives auf deinem Account Die Liga lebt. Und hoffentlich bald auch in diversen anderen Medien, wo du wahrscheinlich gerne als Fachfrau zur Verfügung stehst, weil Sichtbarkeit und Repräsentanz so wichtig ist. Herzlichen Dank, liebe Daria, und hab noch eine gute Zeit.
Vielen Dank dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, ciao.
Ciao.